Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Podcast. Mein Name ist Petra Schilakowski von der mobilen Hundeschule Speyer. Heute zu Gast Sabine Daniels, Tierheilpraktikerin.
Hallo zusammen.
So, wir wollen heute über das Thema Hundefutter sprechen. Sabine, was kannst du uns zu dem Thema sagen?
Ja, es ist heutzutage sehr, sehr wichtig, ein gutes Hundefutter zu bekommen, weil es immer, also die fütterungsbedingten Erkrankungen nehmen immer mehr zu, auch die Allergien nehmen immer mehr zu. Die Menschen, die Tierhalter sind zum Teil völlig überfordert, wenn sie in den Laden gehen, weil das Angebot so immens groß ist. Und es steckt leider Gottes immer noch in den Köpfen, dass beim Trockenfutter zum Beispiel das gut für die Zahnreinigung ist.
Richtig, das kriege ich auch immer wieder gesagt. Ja.
Dem ist leider nicht so, denn man muss sich das vorstellen, es ist wie bei einem Butterkeks, den man im Mund zerkaut. Es bleiben Reste zwischen den Zähnen hängen und dementsprechend gibt es eher Zahnbeläge, als dass es den Zahnstein entfernt.
Würdest du zum Zähneputzen des Hundes raten? Sollte man das machen?
Wenn man es im Welpenalter anfängt und der Hund es mit sich machen lässt, auf jeden Fall. Ja.
Okay.
Ja. Und ansonsten, wenn es nicht möglich ist, einfach diverse Kauartikel füttern, zum Beispiel getrocknete Lunge oder Sehnen, wo der Hund richtig ordentlich schabt.
Wie sind Knochen einzuordnen? Also wenn jetzt jemand tatsächlich sich dafür entscheidet, ein Trockenfutter zu nehmen. Es gibt ja durchaus, also Schweineknochen würde ich nie geben. Also da bin ich immer außen vor. Ich bin mit Schweinen sehr, sehr vorsichtig.
Ja.
Aber wie ist es, wenn die so abgehangene, große Rinderknochen dem Hund geben?
Bei Rinderknochen muss man auch aufpassen, auf keinen Fall Beinscheiben. Denn wenn die das Mark rausgepult haben, dann gibt es ganz, ganz schlimme Verletzungen, kann sich die Beinscheibe um den Unterkiefer hängen und dann muss man zum Tierarzt und das entfernen lassen. Ansonsten muss man wirklich, man sollte am Anfang dabei bleiben, weil man nicht weiß, ob man einen Schlinger hat. Dann kann es zu üblen Verletzungen kommen mit Knochen, also der Hund muss es auch gewöhnt sein. Und vor allem, es kann auch zu Knochenkot kommen, ne? Dass der Kot dann zu hart wird oder es zu Verstopfungen kommt. Ja. Also da muss man wirklich sehr dabei bleiben. Ich gebe meiner Hündin keine Knochen. Ich barf meine Hündin, sie bekommt gewolfte Knochen, weil ich weiß, sie ist ein Schlinger, sie wird es eh nicht kauen. Und sie kriegt dann lieber andere getrocknete Kauartikel, die es heutzutage ja wirklich überall zu bekommen gibt. Ne?
Okay. Meine schlingt auch. Sie kriegt Knochen.
Deine ist etwas größer.
Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, also meine kriegt auch Markknochen. Und je nachdem, ich schaue dann schon so ein bisschen auch auf die Dicke des Markknochens.
Genau.
Aber die etwas dünneren, die zerhackt sie auch. Also dann,
hat sie. Aber es gibt halt im Moment auch kursiert auch im Netz
überall
diese üblen Fotos,
richtig,
wo die Breitscheibe um den Unterkiefer drum ist. Ne? Ja. Und dann kriegt man es nicht mehr runter.
Okay, was haben wir denn für Möglichkeiten? Also du hast ja schon gesagt, Trockenfutter, es gibt Barf und es gibt ja
die Dose. Ja, also ich würde mal sagen, beginnen wir mal beim Trockenfutter. Selbstverständlich hat es diverse Vorteile im Trockenfutter. Man benötigt natürlich wenig Stauraum, es ist leicht zu portionieren, es ist fast überall zu beziehen. Im Urlaub ist es einfacher.
Ja,
man kann es einfach leichter mitnehmen, so 5 Kilo Pack oder so. Und es ist in der Regel auch günstiger.
Mhm.
Ja? Allerdings muss man sehr, sehr gut aufpassen, was für ein Trockenfutter man sich zulegt. Man muss von Haus aus sagen, das Trockenfutter ist am unnatürlichsten fürs Tier. Und es ist eigentlich ein totes Lebensmittel.
Mhm.
Ja? Es ist oft sehr getreidelastig.
Mhm.
Was ja von Haus aus nicht schlecht ist. Also wenn der Hund nicht allergisch ist, darf er natürlich Getreide fressen. Aber man muss bei den Zutaten, bei der Zusammensetzung einfach darauf achten, dass nicht zu viel Getreide drin ist.
Mhm.
In den handelsüblichen ist zum Teil zuerst Getreide und dann Fleisch enthalten. Die Futtermilben legen sich ganz, ganz schnell drauf, wenn man große Packungen kauft, weil die ja dann auch günstiger sind. Es ist sehr oft Mais enthalten.
Mhm.
Mais macht aggressiv, wie du vorher ja auch schon mal in unserem vorhergehenden Gespräch gesagt hast. Es ist eine billige Kohlenhydrat- und Eiweißquelle.
Mhm.
Und es ist halt auch hat auch ein hohes Allergiepotenzial, Mais. Und man weiß nicht, ob es genmanipuliert ist oder woher der Mais kommt.
Ja.
Ne?
Und dann ist es ja auch oft so, selbst wenn ich jetzt denke, mein Hund hat keine Getreideallergie. Ja. Aber es kann zu Hautausschlägen kommen, ja. Es kann zu Ohrentzündungen kommen, immer wiederkehrenden. Es kann so eine innere Unruhe beim Hund sein, die durchs Getreide hervorgerufen wird. Manchmal merken wir es ja auch gar nicht wirklich, sondern es kann sich ja auch im Laufe der Zeit entwickeln, dass der Hund irgendwann eine Krankheit hat, die wir gar nicht darauf zurückführen. Das dann aber tatsächlich ausgelöst hat, weil in der Natur würde der Hund mit Sicherheit nicht über den Getreideacker rennen und würde sich da das Getreide abernten.
Genau, ganz genau. Dann sind sehr, sehr oft tierische Nebenerzeugnisse drin, also die wir auch gar nicht nachvollziehen können. Es sind Häute, Hufe, Federn, Tiermehl und dadurch hat man dann wieder eine Kalziumüberversorgung und daraus resultiert dann wieder, dass der Hund später ein Nierenproblem bekommt. Mhm. Ja, also der Hund muss auch sehr, sehr viel trinken, wenn er Trockenfutter bekommt. Es gibt ja Hunde, die trinken von Haus aus ganz, ganz schlecht.
Ja.
Und dann sind natürlich die Trockenfutter, damit es schön ausschaut, sind die natürlich auch gefärbt und haben Geschmacksverstärker drin. Also da ist Melasse, Zucker, alle Karamell, Glutamat, diese ganzen Geschichten sind drin, damit das Futter einfach gut ausschaut und damit es auch angenommen wird. Muss ja auch ein bisschen schmackhaft gemacht werden. Ne?
Ja, und es ist eben auch so, dass gerade der Zucker, wir wissen mittlerweile, es gibt immer mehr Artikel darüber, dass der Zucker uns Menschen auch nicht gut tut. Dem Hund tut er natürlich noch weniger gut. Ja, also es gibt mittlerweile auch diese Xylit-Sachen und so weiter, richtig, die ja für den Hund auch toxisch sind. Ich sag mal, meines Erachtens nach hat ein Zucker im Hundefutter überhaupt nichts verloren. Und das sind auch diese Oleosaccharide oder wie du sagst, Melasse oder Sirup oder sonst was. Da ist ja überall Zucker versteckt. Und da frage ich mich, Mit welcher Rechtfertigung mache ich denn da einen Zucker ins Hundefutter?
Richtig, richtig.
Muss ja gar nicht sein.
Ja, ganz genau. Dann ist auch ganz oft Zellulose als Füllstoff drin enthalten. Und Zellulose kann zum Beispiel die Aufnahme von Mineral- und Spurenelementen empfindlich stören.
Okay.
Ja, also man hat auch einfach kein richtiges, man weiß nicht, wie viel nimmt der Hund überhaupt zu sich. Gibt es vielleicht eine Überdosierung, eine Unterversorgung? Künstliche Vitamine werden zugesetzt, weil es ist ja alles steril und tot. Es muss ja alles künstlich wieder zugesetzt werden.
Und dann ist ja auch so, dass bei den Deklarationen nicht alles wird aufgeführt. Richtig. Unter einer gewissen Prozentanzahl wird es gar nicht aufgeführt und dann wissen wir gar nicht letztendlich, was drin ist.
Richtig.
Man weiß mittlerweile, es gibt eine große renommierte Marke, ich sage mal, das ist der Porsche, unter den Hundefuttern nur teuer, taugt aber nichts. Die bedampfen das Futter mit Antibiotikum. Mhm. Ja, wie schlecht ist das denn? Mhm.
Mhm. Ganz genau, ganz genau. Und man muss auch wirklich im Prinzip her schauen, dass beim Hund auch die Darmflora stabil ist. Mhm. Ja? Und durch ein trockenes, absterilisiertes Hundefutter kann ich keine Darmflora stabilisieren. Weil 80% der immunologisch bedeutsamen Zellen liegen normal in der Darmschleimhaut. Und das ist einfach für den ganzen Hundekörper wichtig. Ja. Und das kriegen wir bei industriell hergestelltem Futter, leider Gottes nicht.
Ja.
Ja, ja. Gut, es gibt ja dann noch die Möglichkeit der Dose.
Da gibt es ja auch den Unterschied, habe ich jetzt auf einer Messe mal mir sagen lassen von einem Lieferanten, also einem Familienunternehmen, die fertigen in Baden-Württemberg, einem kleinen Unternehmen, die Dosen. Es gibt einen Unterschied zwischen, ich glaube, er nannte es Nassfutter und Feuchtfutter. Mhm. Er sagte mir, Nassfutter ist das Minderwertige, weil da einfach nur das fertig gekochte Breizeug da eingefüllt wird in Dosen. Und Feuchtfutter wäre das, wo man roh in die Dosen abfüllt, die Dosen verschließt und dann langsam bedampft, abkühlen lässt, solange bis das durchgegart ist.
Das stimmt, da gibt es verschiedene Verfahren. Das ist richtig.
Und er sagte mir auch, dieses Feuchtfutter wäre hochwertiger, das Nassfutter wäre auch nur ein Müll, da würden die Hunde stinken. Ich weiß nicht, inwieweit du da schon Erfahrungen gemacht hast. Ich also kenne mich da wenig aus, ich habe also schon immer ein bisschen auf Qualität geguckt.
Genau.
Aber beim Feuchtfutter wäre das eben nicht, sondern das wäre quasi für jemanden, der nicht unbedingt barfen will, wäre das eigentlich so die beste Alternative.
Es gibt sicher sehr, sehr gute Feuchtfutter, das stimmt, ja. Aber man kann es auch einfach, nicht unbedingt der Hund stinkt, sondern auch der Output stinkt dann einfach, ja. Ja? Und das, ich sage immer, das, was hinten rauskommt, da kann man ganz genau sehen, wie der Hund es verwertet.
Ja, ja? Richtig.
Macht er 4-5 Häufen am Tag und die sind breiig, dann verwertet er es sicher nicht gut, dann ist es sicher kein oder ja. minderwertiges
ja.
Futter.
Dann ja. können die Leute auch genauso gut gleich das Geld nehmen und auf die Wiese legen.
Es ist aber im Prinzip relativ einfach, man muss nur schauen, was drin ist. Ja? Also es gibt ja auch den Unterschied, ich sage jetzt mal Geflügelmehl und Geflügelfleischmehl.
Mhm.
Ja? Also das Geflügelmehl, da haben wir Nebenerzeugnisse vom Geflügel drin, das sind einfach wertlose Schlachtabfälle.
Okay.
Federn, Häute, Schnäbel. Und beim Geflügelfleischmehl handelt es sich um getrocknetes oder eben im Feuchtfutter dann feuchtes oder frisches Fleisch, gemahlenes Fleisch.
Mhm.
Ja, also das, da muss man ganz, ganz arg aufpassen, wie deklariert ist. Es gibt ja eh Unterschiede zwischen der offenen und der geschlossenen Deklaration.
Mhm.
Viele machen es ja mittlerweile auch schon so, dass sie die Getreide aufspalten, damit das Fleisch prozentual höher ist und deshalb in der Liste, in der Zusammensetzungsliste als erstes erscheint.
Ja.
Also das ist ja eigentlich Lug und Betrug.
Ja.
Aber es gibt natürlich Vorteile, Dose oder Feucht zu füttern. Wobei ich immer sage, das geht auch nur bei einem kleinen Hund, weil sonst ist es einfach auch ein zu hoher Kostenfaktor.
Ja? Ja.
Wenn ich 800 oder 1000 Gramm in Dose brauche, das kann ich von einem guten Futter fast gar nicht bezahlen.
Ja.
Ja, und auch das lagern,
muss man
mal ganz klar sagen.
Ja, also das habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht. Ich habe meine, die hat jetzt vor kurzem so eine Viruserkrankung, Giardien, was weiß ich. Also die war jetzt dann eine Zeit lang mitgenommen.
Ja.
Und ich barf sie normalerweise, dann hatte ich umgestellt auf Dose, weil sie eben dann das gekocht haben sollte. Ja, so schnell konnte ich die Dosen ja gar nicht rankarren, wie die das gefressen hat. Eine Dose am Tag, der Abfall, jeden Tag so eine Dose wegschmeißen.
Ja.
Also das ist jetzt nicht unbedingt was man auf Dauer wirklich dann machen kann mit einem größeren Hund. Meine Labrador, 25 Kilo, das läppert sich. Also das ist wirklich so schnell, kann ich das Zeug gar nicht rankarren.
Ja, genau. Aber es ist natürlich für den Verbraucher einfacher, so eine Dose aufzumachen.
Ja.
Man hat auch das Gefühl, man gibt dem Hund richtiges Fleisch.
Ja.
Ist ja auch was ganz klar. Ja. Es ist auch wieder überall zu bekommen. Es schmeckt meist halt auch.
Ja.
Ja, der Hund, Trockenfutter, sagen ja viele nach einiger Zeit, will ich nicht mehr.
Ja.
Der Wasserhaushalt ist auch geregelt. Sie müssen weniger trinken.
Mhm.
Es gibt natürlich auch Nachteile. Man muss schauen, ist denn da wirklich nur Muskelfleisch drin?
Mhm.
Habe ich denn genügend Knochen und Innereien darin enthalten? Also der ganze Kalziumhaushalt, die ganzen Vitamine, die über die Innereien aufgenommen werden. Wenn nicht, muss man es eben wieder künstlich zufügen. Es ist halt auch erhitzt, also steril. Und leider Gottes, das trifft aber bei beiden Futtern zu, bei Trockenfutter und bei Dose, vergessen die meisten Tierbesitzer oder viele wissen es gar nicht, es werden leider Gottes auch Tierversuche damit gemacht. Ne?
Ja, richtig,
ja.
Richtig, ja. Was ja wirklich auch, brauchen wir gar nicht weiter zu reden. Was aber ich auch ein Vorteil von diesen Dosen finde, ich barf ja, wie gesagt, und wenn ich jetzt in Urlaub gehe, barf mitzunehmen ist mitunter wirklich schwierig.
Ja.
Aber da ist natürlich die Dosen eine echte Alternative.
Mache ich ganz genauso, oder ich fahre immer das Wochenende weg. Mein Mann mag nicht so mit dem Barf und dann gibt es halt Dose. Wobei, ganz ehrlich, ich merke es sofort am Boot.
Ja.
Sofort, es wird weicher, es gibt mehrere Häufchen, das merkt man sofort.
Ja.
Absolut. Und aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es wie Barf zu benutzen.
Mhm.
Ich mache neben der Reinfleischdose und ergänze wie Barf.
Genau.
Die Möglichkeit habe ich ja auch.
Ja. Ja.
So habe ich das bei meiner ehemaligen Hündin, bei meiner alten Hündin, die letztes Jahr verstorben ist, gemacht, weil sie sehr, sehr hoch allergisch war. Und dann habe ich Reinfleischdose genommen.
Ja. Ja.
von nur einem Protein und habe dann dazu gekocht.
Genau. Ja, ich denke, das ist halt auch so eine Alternative, gerade wenn ich einen Hund habe, der vielleicht Trockenfutter nicht mag und ich sage, okay, aber Barf, damit kann ich mich gar nicht anfreunden. Gibt es ja auch, das soll man ja auch nicht unterschätzen.
Gibt es auch Hunde, die es nicht ganz fressen.
Richtig, aber dann wäre das auch nochmal so eine Alternative, die man da nehmen kann. Vielleicht nicht ausschließlich, man kann ja inzwischen rein auch noch Fleisch kochen
Frisches
oder
Fleisch
so.
Kaufen, richtig. Ja, genau. Also ich habe jetzt auch eine Kundin, die sagt, sie hat keine Gefriertruhe.
Ja,
sie kann gar nicht barfen, sie hat nur ein kleines Tiefkühlfach, das geht gar nicht. Und der Hund wiegt 55 Kilo, geht nicht. Sie kann nicht barfen, ja.
Ja, das ist einfach so. Ich denke, da muss man auch immer auf den Einzelnen wieder eingehen. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil nicht jeder, das ist ja immer nicht so eine universelle Lösung, richtig. Sondern das ist wirklich, muss jeder mal schauen, wie er es für sich am besten löst.
Ich war früher auch absolut, dachte, ach Gott, Barf, diese Modeerscheinung.
Ja.
Ja. Jeder barft jetzt, was, du barfst noch nicht?
Ja. Und vor allen Dingen, oftmals hat man ja dann gesagt, bekommen, es ist so schwierig. Ne?
Also richtig.
Entweder es gab die Verfechter von BAF, die aber nicht wollten, dass jemand anders noch BAF, weil es ja so toll ist. Die haben dann immer gesagt, das ist viel zu schwierig, hör auf, lass die Finger weg, du kennst dich nicht aus damit.
Ja.
Oder die, die es hassen, die haben sowieso gesagt, nee, ist viel zu aufwendig.
Ja, gar und nicht Keime und alles mögliche.
Ja, der Hund stirbt.
Ja, genau. Ja, aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Ich habe dann dieses Jahr auch umgestellt auf BAF.
Mhm.
Ja, weil meine Hündin bisschen Analdrüsenprobleme hat und das, was hinten rauskam, einfach zu weich war.
Ja.
Und dann habe ich auch umgestellt auf BAF und ich muss ehrlich sagen, es ist genial. Es ist wirklich toll.
Ich muss nochmal dazu sagen, BAF, Rohfleischfütterung.
Richtig, ganz genau.
Gefrorenes Fleisch.
Sondern ich gebe also auch Innereien dazu, ich gebe Knochen dazu und Gemüse. Man kann auch Kohlenhydrate oder Getreide dazugeben, das ist jedem selbst überlassen. Da gibt es diverse Formeln. Man muss sich an diverse Zusammensetzungen halten. Es gibt mittlerweile überall BAF-Rechner oder Ernährungsberater, die einen Ernährungsplan zusammenstellen. Im Prinzip ist es, ja, neudeutsch gesagt, früher hieß es Bone and Raw Food. Bei uns heißt es biologisch artgerechte Rohfütterung. Im Prinzip ist es das Beutetier nachahmen.
Ja.
Es ist erwiesen, dass der Hund eine höhere Lebenserwartung hat, wenn man barft.
Mhm.
Ja. Die zweithöchste ist bei Dose oder Feuchtfutter und die kürzeste Lebenserwartung ist leider beim Trockenfutter. Also da wurden Studien gemacht. Es ist eine bessere Qualität. Ich weiß, was ich meinem Hund gebe. Ich weiß genau, was in den Topf reinkommt. Es hat eine hohe Verdaulichkeit. Ich gebe keine chemischen Zusatzstoffe dazu. Ich habe eben nicht so wie beim Trockenfutter eine Deklarationsverwirrung. Was ist denn wie viel Prozent von wem? Ich habe absolut natürliche Zutaten. Das heißt, die Nährstoffe bleiben erhalten. Das ist ja wie wir jetzt mittlerweile, wir Menschen ja auch auf gesunde oder biologische Nahrung achten.
Ja.
Ich habe viel, viel kleinere Kotmengen.
Mhm.
Ja, das muss man ganz klar sagen. Und so wie viele immer sagen, es ist zu teuer. Eben nicht, es ist zum Teil sogar eine Kostenersparnis.
Ja, weil ich ja weniger füttern muss.
Richtig, weil ich gebe gutes Futter und der Hund braucht wirklich weniger und man merkt es am Fell, an der ganzen Art. Es gibt natürlich auch, das weißt du als Hundetrainerin sicher auch, oh Gott, gib dem Hund kein Blut.
Genau, der wird aggressiv. Ja, genau.
Und es ist halt,
drei Hunde.
Ja, genau. Es ist auch individuell anpassbar.
Ja.
Hat der eine Nierenprobleme, braucht der andere mehr Kohlenhydrate, mehr Fleisch, also ist alles, hat er eine Allergie auf irgendwas, weil oft steht ja in den Deklarationen oder vorneweg auf der Packung Rind.
Mhm.
Dann gucke ich rein, dann steht hier vielleicht 20% Rind und hinten dran stehen dann 4% Huhn.
Ja.
Toll, mein Hund ist aber auf Huhn allergisch.
Richtig.
Ja, also das ist auch ganz, ganz schwierig.
Ja.
Nochmal, um auf die Darmflora zu kommen, der Hund hat eine stabile Darmflora.
Beim Barfen
jetzt. Beim Barfen, ja. Oder besser gesagt, er baut eine stabile Darmflora auf. Ja. Weil es ist, die Magensäure wird erhöht, das Fleisch wird umspült. Was ich bei einer sterilen Nahrung, habe ich ja keine guten Bakterien. Die ist ja steril, da muss ja gar nichts abgetötet werden.
Ja.
Gibt natürlich auch Nachteile bei BAF, das darf man nicht vergessen. Wie gesagt, hatten wir gerade eben schon angesprochen, Es mag nicht jeder, ja. Ob der Hund oder der Besitzer. Lagerungsmöglichkeit.
Ja.
Ja. Es ist am Anfang, würde ich sagen, ein Aufwand, bis man das so intus hat. Wie läuft was? Was weiß ich, Fleisch raus? Was genau, für Zusätze brauche ich? Wie mische ich was zusammen? Nehme ich Fertigbar? Hole ich mir das in der Metzgerei? Nehme ich die einzelnen Bestandteile gefroren und mische es? Man braucht am Anfang einen Ernährungsplan, das ist ganz klar. Ja. Dann, wie du gesagt hast, der Urlaub.
Ja.
Ja.
Richtig.
Habe ich eine Tiefkühltruhe, aber ansonsten, es gibt mittlerweile auch Trockenbarf, das man mitnehmen kann oder eben Dosen. Und dann gibt es das sogenannte Barfloch. Es gibt eine Über- oder eine Unterversorgung. Da muss man natürlich schon schauen. Füge ich dem Tier zu viel Kalzium zu viel Vitamine, zum Beispiel wenn ich zu viel Leber füttere, denke ich, wow, toll, super, 20% Innereien und ich gebe dem aber als Leber die Innereien nur, pure Leber, dann hat er eine Vitamin-A-Überversorgung und dann kommt es wieder zu Durchfällen. Mhm. Ja, also der Hund sollte nicht mehr als 1 Gramm Leber pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich führen. Und das sind einfach so Dinge, das muss man wissen und deshalb
da ist es halt schon gut, wenn man dann
einfach einmal einen Ernährungsplan richtig machen lassen. Ja,
ja.
Genau.
Ja,
genau.
Von jemandem, der sich auskennt. Wie du zum Beispiel. Ja. Ja, du machst ja sowas auch.
Ich mache sowas auch, genau. Ja. Ich habe im Prinzip angefangen mit Ernährungsberatung, eben weil meine alte Hündin so extrem allergisch war. Mhm. Also wir haben da, glaube ich, 4, 5, 6 Jahre rumgedoktert, bis wir was gefunden haben, was gut ging. Also von entzündeten Ohren über Juckreiz, Pfoten aufgebissen, Durchfälle, alles. Und da habe ich angefangen, erstmal den Ernährungsberater für Hund zu machen. Mhm. Und dann ist man einmal angefixt und dann bleibt man bei dem Thema.
Ja, ich sag mal, es ist auch eine ganz spannende Sache, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich habe mich früher da auch lang damit auseinandergesetzt, als ich sie noch am Anfang mit Trockenfutter ernährt habe, weil ich habe von der Züchterin Futter bekommen und die Mengen, die da hinten rauskamen, die hat sie vorne gar nicht reingekriegt. Mhm. Und da habe ich dann wirklich angefangen und habe mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt und ein Futter gesucht, das auch sehr, sehr gut war. Also das war tatsächlich aus Weiderind und Kartoffeln.
Richtig, genau.
Und war eine Kaltpressung. Also das ist auch eine Marke, die im Prinzip kein Mensch kennt. Mhm. Da kommst du auch so, wenn du in Google suchst, nach Hundefutter stehen die vielleicht an Platz 80 oder so. Also die machen auch nicht so groß Werbung. Ich weiß zwar nicht, wie sie es machen, aber es ist ein gutes Futter und wenn man mal den Shop gefunden hat, dann ist das auch wirklich eine gute Sache. Ich habe da auch wirklich mal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was das alles bedeutet. Und es ist so, wenn man sich da mal wirklich umschaut, mich fragen ja auch die Kunden immer, ja, haben Sie einen Tipp für ein Hundefutter?
Ja.
Soll ja dann auch möglichst nicht ganz so viel kosten und es gibt schon so das ein oder andere, wo man sagt, ja, das ist nicht schlecht, gerade als Trockenfutter, aber letztendlich, jetzt gerade in der Zeit, wo meine den Durchfall hatte und wo es dann darum ging, was mache ich jetzt, was fütter ich jetzt, soll ich vielleicht doch nochmal auf Trockenfutter zurückgehen und ich setze mich da immer wieder auseinander mit den Zusammensetzungen von Trockenfutter. Es gibt nicht ein einziges Trockenfutter, wo ich persönlich sagen würde, das würde ich ja guten Gewissens sagen. Es ist immer irgendwo so das ein oder andere Tüpfelchen, wo ich sage, boah, das gefällt mir jetzt aber daran nicht. Oder, boah, nee, also das mag ich da drin nicht.
Ja,
das mag ich nicht und jedes mag ich nicht. Es gibt kein einziges Hundefutter, wo ich sagen würde, das wird für mich als Hundebesitzer 100% passen, wo ich sage, okay, ich weiß zwar jetzt nicht, was die für ein Fleisch reinmalen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, was da bei dem Abdecker landet in dieser Kiste, ich weiß nicht, ob das jemand wissen möchte, was das alles ist, ob wir nicht teilweise auch die Hunden wie Kannibalen ernähren. Auch das möchte ich dahingestellt
sollen
sein lassen.
Sollen sie auch vorkommen?
Ja. Ja. Und von daher, das habe ich ja dann mal noch hinten angestellt. Das waren aber immer andere Sachen, wo ich gesagt habe, nee, und das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Also irgendwelche Bestandteile drin, ob das jetzt das Getreide war, wo ständig irgendwo Getreide frei und dann ist Leinsamen drin oder es ist Mais drin. Ja, dann ist ja doch nicht Getreide frei.
Richtig.
Also es ist immer so diese Pseudodeklaration, die dann letztendlich doch nicht stimmt.
Oder es ist nicht genau erwiesen, wie viel ist denn schon was drin.
Genau.
Ja, es ist alles aufgelistet, Lapsöl und Kräuter und alles Mögliche, aber wir wissen gar nicht, wie viel ist davon überhaupt drin. Abgesehen davon Kräuter.
Ja.
Das ist jetzt auch so eine ganz tolle modische Erscheinung. Mhm. Toll, ich füge da Kräuter dazu, das ist gesund. Kräuter sind oft Heilkräuter und die soll man immer kurweise geben.
Ja.
Kräuter soll man nie auf Dauer geben.
Ja. Ja. Kräuter haben ja auch viel mit Homöopathie zu tun.
Ja.
Und ich habe in meinem letzten Podcast über Zeckenabwehr gesprochen. Mhm. Und da gibt es ja auch ein homöopathisches Mittel, das sind Globuli, die man geben kann, so als Zeckenabwehr, wo aber dann auch tatsächlich darauf hingewiesen wird, dass die Homöopathie eigentlich nicht zur Vorbeugung dienen soll.
Richtig.
Das heißt, sie soll eigentlich nur im akuten Fall eingesetzt werden. Und wenn du jetzt so Globulis einsetzt als Vorbeugung gegen Zecken, widerspricht ein wenig diesem homöopathischen Sinn.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn es um Zecken geht, bevor ich ein Spot-on gebe, ein Nervengift, ja, dann gebe ich ja doch lieber die Globuli. Weil im Prinzip gebe ich sie ja auch nicht ganzjährig.
Mhm.
Ich gebe sie ja nur in der Hochsaison.
Ja, es machen viele Apotheken jetzt auch, dass sie zu Beginn des Jahres hier bestimmte Globuli-Mischungen ausstellen und dann hier ja Zeckenprophylaxe. Zeckenprophylaxe ist nochmal ein ganz, ganz heißes Thema. Kann ich aber natürlich auch beim Barfen, gebe ich Kokosöl dazu.
Ja,
ja ist genau. Auch sehr gut zur Zeckenabwehr. Ich kann auch einfach zwischendrin mal ein paar Kokosflocken reinmischen, ist dann wieder wurmwidrig. Ja, also ich kann natürlich beim Barfen diverse Zusätze oder jetzt auch relativ neumodisch das Schwarzkümmelöl ein paar Tropfen, wobei es auch schon wieder umstritten ist,
Schwarzkümmelöl.
Ja. Es gibt ja immer Pro- und
Kontra-Studien,
das ist ja überall so. Ja.
Apropos Wurmprophylaxe, die Kokosflocken hast du gerade schon erwähnt, die man ins Futter machen kann, die ja da quasi helfen sollen, dass die Würmer sich nicht andocken können.
Genau,
soll
genau,
ja mit Karottenraspeln auch gehen. Ist das tatsächlich so? Hilft das tatsächlich?
Muss ich gestehen, habe ich keine Erfahrungen dazu, zu Karottenraspeln.
Wie sieht es bei Kokosraspeln aus?
Hält Kokosraspeln, ja.
Ja? Mhm. Wie sieht es aus? Manche sagen ja zur Entwurmung Sauerkraut dem Hund geben. Ich meine, davon abgesehen, nicht jeder Hund frisst sowas, aber ich als Labi-Hundehalterin weiß, was ein guter Labi ist. Sauerkraut. Aber wie ist das?
Also Sauerkraut zur Wurmabwehr weiß ich nicht. Sauerkraut kann man wunderbar geben, wenn zum Beispiel der Labi einen Socken gefressen hat und der hinten nicht mehr rauskommt.
Okay.
Dann gebe ich Sauerkraut, das ummantelt diesen Fremdkörper und erscheidet es meist mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder aus.
Das ging also auch, wenn die so Stücken Handtüchern oder sonst was fressen?
Ja, meine alte Hündin hat mal einen Meißenknödel mit Netz gefressen. Ja, so, bevor du den kriegst, schlucke ich ihn schnell runter. Der kam dann 1,5 Tage nicht raus.
Mhm.
Dann haben wir Sauerkraut geholt und schwuppdiwupp kam alles wieder mit Netz hinten raus.
Okay.
Ja, also ist ein sehr, sehr guter Tipp.
Okay.
Sauerkraut in der Beziehung richtig gut.
Da kenne ich eine Frau, da hat der Hund einen Socken gefressen, der ist daran gestorben.
Ja.
Ja. Also es
als
ist
ein
nicht
Darmverschluss oder
ja, klar. Unterschätzen.
Mhm. Mhm. Oder man muss dann zum Tierarzt und der Hund wird operiert.
Ja. Bezüglich Ernährung, da scheiden sich ja manchmal auch die Geister. Manche sagen, der Hund braucht ja auch einmal in der Woche einen Fastentag, wo er nichts kriegt. Manche sagen, der Hund kriegt nur einmal am Tag, der Hund kriegt nur zweimal am Tag. Welche Aussage würdest du dazu vertreten?
Ich muss ehrlich sagen, da menschelt es bei mir. Mein Hund kriegt zweimal am Tag. Ich bringe es nicht übers Herz, dem Hund nur einmal am Tag zu geben. Ist aber überhaupt kein Problem, kann man selbstverständlich machen. Wenn der Hund aber irgendwie Probleme hat mit der Verdauung, mit der Übersäuerung, mit Magen, dann auf jeden Fall öfter füttern, dreimal.
Ja.
Fastentag kann man machen. Es gibt noch ganz viele, die sagen, man soll es machen, auch bevor man anfängt zu barfen, erstmal den Hund hungern lassen. Ich muss ehrlich sagen, bei mir gibt es keinen Fastentag. Mein Mann kriegt jeden Tag.
Ja, ist bei mir auch so. Ja. Also ich lasse meine auch nicht fasten. Ich hätte da auch eher die Bedenken, gerade wenn es ein Hund ist, der verfressen ist. Ja. Der geht doch dann eher frisst unterwegs alles, jeden Müll. Ich fütter meine auch mit 8 Jahren immer noch 3-mal am Tag, weil ich eben sage, ich möchte nicht, dass die komplett aushungert, sondern ich möchte, dass die eben nicht auf die blöde Idee. Ja, die hat früher schon auch das ein oder andere trotz alledem gefressen. Mittlerweile nicht mehr, weil ich auch ein entsprechendes Training mit ihr gemacht habe, dass sie nichts mehr aufnimmt. Aber trotzdem, ich möchte auch nicht, dass sie vor Hunger jetzt irgendwo sagt, oh, ich habe so Hunger jetzt, ne? Da liegt irgendwas, ich fresse das schnell. Ne? Ja. Sondern, dass sie immer auch so das Gefühl hat, es ist ein bisschen was im Magen. Außerdem ist natürlich auch gerade bei den etwas größeren Hunden die Gefahr der Magendrehung. Richtig. Wenn ich nur zum Beispiel einmal am Tag gebe, ist die Menge viel zu groß. Ja. Und dann kann halt auch schneller der Magen allein schon durchs Fressen sich drehen. Mhm. Ich habe einen Trainerkollegen, da ist das zum Beispiel passiert. Der Hund hat so stoßartig in den Napf rein, um das Zeug zu fressen. Und dadurch hat sich der Magen quasi aufgependelt und hat sich dann überschlagen. Ich habe es Gott sei Dank schnell gemerkt, aber...
Ist auch oft ein Nachteil bei Trockenfutter, weil das Trockenfutter ja aufkühlt.
Ja.
Ja, also um die, was weiß ich, 2-, 3-, 4-fache Menge. Das sieht immer so wenig aus, aber dann auf einmal. Und dann bei großen Hunden mit einem tiefen Brustkorb ist ein sehr großes Risiko.
Ja. Sollte man da nicht sogar sagen, dass das Trockenfutter generell eingeweicht wird mit Wasser?
Es ist schwierig, kann man machen, ja. Ich würde dann in so einem Fall doch vielleicht eher sagen, dann mache ich Hälfte-Hälfte. Dann gebe ich Trockenfutter zum Beispiel abends, wenn er nicht mehr so tollt. Mhm. Und morgens gebe ich dann vielleicht eine Dose. Ist dann auch vom wirtschaftlichen her tragbar.
Okay. Ja. Und das macht auch keine Probleme, weil man sagt ja eigentlich trocken und nass.
Ich darf trocken und nass auf keinen Fall in einem Futter mischen.
Okay.
Ja, weil ja eben das Trockenfutter viel, viel länger im Körper oder zur Verdauung bleibt als das Nassfutter. Solange es der Hund verträgt, kann man sowas machen.
Okay.
Ja.
Gut, dann haben wir doch heute schon sehr viel quasi gelernt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Sabine.
Danke mich auch.
Ich denke, wir werden uns demnächst nochmal hören mit weiteren Themen von dir. Du machst ja nicht nur die Ernährungsberatung, sondern als Tierheilpraktikerin hast du ja auch noch einige andere Themen.
Ganz genau.
Da ist es immer schön, wenn man dann noch ein paar Infos darüber
kriegt. Gerne.
Dann noch eine schöne Zeit und bis demnächst.
Danke.
Tschüss.